Mir liegt heute Morgen etwas auf dem Herzen. Zwar ist es ein Thema, das die Gemeinde Jesu eigentlich umgetrieben hat von der Sekunde, als der Herr Jesus in den Himmel fuhr. Und zwar, es geht um das Kommen Jesu Christi. Ich möchte aber, bevor wir das nächste Kommen Jesu Christi uns ansehen, möchte ich zuerst nochmals auf die Vergangenheit eingehen. Ich denke, es ist einfach ein Glaubensgut, dass jeder Gläubige, der die Heilige Schrift ernst nimmt, auch weiß. In Johannes 1,1 sagt die Bibel, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Der Herr Jesus war uranfänglich. An anderer Stelle sagt die Bibel im Schattenbild, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Vater, ohne Mutter, war er bei Gott, seinem Vater, in ewiger Geherrlichkeit, der ewigen Lichtswelt. Einmal sagt er in Johannes 8,58, ehe Abraham ward, bin ich, nicht war ich, bin ich, ewige Gegenwart. Und in Johannes 1, Vers 18 sagt die Bibel, niemand hat Gott je gesehen, niemand. Also niemand heißt wirklich niemand, auch kein Engel, niemand. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat Aufschluss über ihn gegeben. Er ist der, der letztendlich Gott, der Vater, geoffenbart hat. Da gibt es viele Fragen, aber wichtig ist, die Bibel sagt, niemand hat ihn gesehen, nur der Herr Jesus. Er ist die einzige Offenbarungsquelle, der dort in der Ewigkeit, oder ich sage es jetzt einmal ein bisschen überspitzt, vor den Ewigkeiten bei Gott, dem Vater, war. Weil die Ewigkeit, da wurde geschaffen durch Christus, durch den Herr Jesus. Vorher war ewiges Sein. Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und dann erzählt die Bibel, dass er sich entäußert hat. Das heißt, er war in der Gestalt Gottes. Ja, was hat Gott für eine Gestalt? So wie in den Kinderbibeln. Die Gestalt Gottes ist eindeutig. Die Bibel sagt, Gott ist Geist in Johannes 4. Das heißt, Jesus war in geistleiblicher Gestalt, genauso wie der Vater in dieser ewigen Gegenwart. In Johannes 4, 24 wird es ausdrücklich betont. Da ist ein griechischer Unterschied gegenüber, wenn die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Hier ist keinerlei Zwischenwort, sondern es steht bloß Gott Geist. Und damit ist gemeint, das ist wirklich das Tiefste, das Wesen. 1. Timotheus 6, Vers 15. Welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der König und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Das war dieser Ort, wo der Herr Jesus bei Gott dem Vater war, dieses ewige, unzugängliche Licht, das nicht beschreibbar ist. Das für uns nicht fassbar ist. Die Bibel sagt ja, die Himmel sind nicht rein vor dir. Im Himmel hat der Teufel Zutritt. Das ist nicht die letzte entscheidende Wohnung Gottes, sondern die letzte entscheidende Wohnung Gottes ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig sehe, es gibt im Griechischen immer ein bestimmtes Wort, wenn die himmlischen Dinge beschrieben werden, das heißt überhimmlisch. Und auf jeden Fall, es gibt einen Ort, wo letztes Licht ist, wo der Teufel nie einen Zutritt hat, nie haben wird und nie eine Unreinheit war, wo Gott der Vater ist, wo sein Sohn war. Die Bibel sagt in Hebräer 1, 2, durch den Herr Jesus hat Gott der Vater die Weltzeiten geschaffen. Das heißt, alles, was überhaupt bei uns vorstellbar ist, auch in Zeit hat Gott geschaffen. Und in Johannes 1, Vers 3 sagt er ganz klar, alles ist durch ihn entstanden. Das heißt, hier ist letztendlich das Allerwichtigste, das Allerletzte. Dort ist auch der Ratschluss der Ewigkeiten geschehen. In dieser Lichtswelt hat Gott der Vater und sein Sohn, Jesus Christus, diesen Plan der Erlösung letztendlich geschaffen. In Micha 5,1 sagt die Bibel, und jetzt kommen wir zu den Kommen Jesu. Eigentlich ist das Wort das Kommen Jesu falsch, es muss heißen die Kommen Jesu, ist Mehrzahl. In Micha 5,1 sagt die Bibel, und du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, oder hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und das steht in der Mehrzahl, da könnte man genauso übersetzen, frei übersetzt, dessen mehrmaliges Hervorgehen von Anfang, von der Ewigkeit her gewesen ist. Und jetzt wissen wir, dass der Herr Jesus, bevor er Fleisch wurde, zu den Menschen gekommen ist, eben verdeckt. Und das sind diese herrlichen Bilder, diese Schattenbilder in zum Beispiel Josua 5, Vers 14. Da begegnet ihm ein Mann und dann heißt es, als er ihn fragt, wer er sei, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Das heißt, hier haben wir der Herr Jesus, angebetet wird nur Gott, der lebendige Gott. Und hier geschieht Anbetung. Und die Bibel sagt nicht, dass es falsch ist. Hier hast du der Herr Jesus, der die einzige Offenbarungsquelle Gottes des Vaters auch im Alten Testament ist. Und solche Erscheinungen gibt es viele. Im Dornbusch war der Engel des Herrn eine Person, und der wurde angebetet. Und dann sagt die Bibel, in der Ich-Form, dass Gott spricht, haben wir wieder der Herr Jesus. Das heißt, von dem Moment, wie es Ewigkeiten gab, immer wieder hervor, hat sich den Menschen geoffenbart. Natürlich mit dem großen Ziel, das, was wir vorher gelesen haben, der Fleischwerdung, beziehungsweise ich habe abgebrochen, bevor es kam. Johannes 1, Vers 14, in Philipper 2 wird es ja beschrieben. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und die ganze Prophetie des Alten Testamentes redet, zum Beispiel im Sacharja 9, davon, dass Gott diesen Erlöser schickt, diesen vom Weibe geborenen Mensch, also ein Mensch, der Wirklichkeit, wenn man die Bibel genau studiert, Gott ist, der einen geheimnisvollen Namen hatte, dessen Name nicht bekannt war. Einmal fragt selbst Salomo, kennst du seinen Namen? Beziehungsweise, was Salomo schreibt. Es ist nicht Salomo, der redet, sondern Salomo schreibt es auf, was heißt, kennst du seinen Namen? Also da haben die gewusst, das ist ein Mensch, der besonders ist, was er noch nicht wusste, dass er gleichzeitig Gott ist und der einen besonderen Namen hat. Und hier offenbart er sich und die Bibel sagt, er wird Mensch werden. Er wird ins Fleisch kommen. Und Galater 4, Vers 4 bis 7 zeigt uns etwas. Und zwar, sie lässt hier Hintergründe aufblitzen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wenn ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also Herr Jesus kam unter das Gesetz getan, von einer Frau geboren. Ausdrücklich, wenn man jetzt die Hintergründe kennt, der Erlösung, dann weiß man, es musste eine Jungfrau sein. Und zwar, weil die Erbsünde über den Vater übertragen wurde. Um Mensch zu werden, musste die Erbsünde über praktisch ausgeschaltet werden. Es konnte nur ausgeschaltet werden, indem ein wirklicher Mensch geboren wird. Dazu brauchst du eine Frau, die rein war, die heilig war, aber gleichzeitig brauchtest du praktisch eine Zeugung, die außerhalb vom Mensch geschah, sonst hätte es Erbsünde gegeben. Also hat Gott ihn durch den Heiligen Geist immer Mensch werden lassen. Und das ist dieses Wunder der Jungfrauengeburt. Warum? Wissen wir alle, weil 1. Mose 2 ganz klar sagt, dass Adam, wenn er sündigt, stirbt. Wir wissen aus 1. Mose 3, dass er gestorben ist, das Leben ist zerstört. Und die Bibel sagt ganz klar, 3. Mose 17, das Leben ist im Blut. Und 2. Mose 21 sagt, wer etwas zerstört, muss es wiederbringen. Also musste Gott den Mensch entstehen lassen, der gleichzeitig Gott war, nämlich um alle Menschen zu erlösen. Dazu braucht er den ungeheuren Wert der Gottheit, der aber gleichzeitig keine Sünde hatte. Also musste durch das Wunder geschehen. Das sind die Hintergründe des Kommens Jesu. Und da redet die Bibel die ganze Zeit davon. Und manchmal redet sie so schnell davon, Sacharja 9, 9, dass du gar nicht unterscheiden kannst. Was ist das Kommen Jesu zu der Erlösung? Und was ist das letzte Kommen Jesu? Das ja das Thema heute Morgen ist. Aber hier schon mal das Entscheidende. Also er kommt aus der Ewigkeit als Gotteserscheinung im Alten Testament und er, das Wichtigste, komme, er wurde Mensch, um uns zu erlösen. So wie es im Psalm 49, Vers 8 steht, kein Mensch kann den anderen erlösen. Er kam, um uns zu erlösen, weil es kein Mensch tun konnte. Und dann haben wir die wunderbare Begebenheit aus Hebräer 9, Abvers 11, wo die Bibel sagt, dass er ins himmlische Heiligtum einging. Hebräer 10, Vers 19 und folgende, wo er sagt, das ist der neue Weg. Wo er ins himmlische Heiligtum geht, sein Blut auf den Sühnedeckel, der Stiftshütte im Himmel, wo ja die Echte steht, auch heute noch, dort sein Blut, vergossen, das er vergossen hat, draufgesprengt hat. Und in dem Moment war die Erlösung perfekt. Und jetzt redet die Bibel von diesem vollkommenen Opfer, das ein für alle Mal, für alle Ewigkeiten ausreicht. Und die Bibel sagt, Römer 7, Vers 4, als der Heilige Geist kam und du gerettet wurdest, wurdest du in einem Geist zu einem Leib getauft. Jetzt sagt die Bibel, durch den Leib des Christus bist du tot fürs Gesetz, Römer 7, 4. Die Bibel sagt, Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes oder das Ziel, Telos heißt Ziel und Ende, des Gesetzes. Und in 1. Timotheus 1, 8 sagt die Bibel, jetzt gibt es für einen Gerechter kein Gesetz mehr, nämlich kein mosaisches, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Es bricht was völlig Neues an. Hebräer 7, 12 sagt, durch das Kommen Jesu wurde das Gesetz geändert. Er war aus dem Stamm Juda, da hätte er nicht einmal Priester sein dürfen. Gott tut etwas völlig Neues. Jetzt sehen wir in Hebräer 1, Vers 1, dass der Jesus sich setzt. Das ist das Gleiche, was er in Johannes 19, 30 sagt. Es ist vollbracht, ist alles fertig. Gott ist jetzt geoffenbart im Fleisch. Gott hat jetzt eine perfekte Erlösung geschaffen, es ist alles perfekt. Und jetzt gibt Gott den Menschen Gnade, gerettet zu werden. Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder in Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und all diejenigen befreite, die durch Gottesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das heißt, er hat die Macht der Finsternis gebrochen durch sein Tun. Kolosser 2, Vers 13 sagt, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, aus der Mitte getan, das heißt, dass sie nicht mehr im Zentrum steht, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das heißt, er hat die Finsternismacht vollständig entwaffnet, vollständig entmachtet. Er hat eine völlige Erlösung geschaffen, völlige Vergebung der Sünde. Und das alles war der Grund seines ersten Kommens, um das zu tun. Und als Beweis, Matthäus 28, Vers 6, hat ihn Gott aus den Toten auferweckt. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis. Ist der Beweis, dass er keine Sünde hatte, persönlich, sonst hätte er nicht auferstehen können. Und dass er alle Sünde, die auf ihm lagen, dieser Fluch aus Galater 3, dass er alle Sünde der gesamten Menschheit ausgelöscht hat, bezahlt hat, ist der nächste Beweis. Sonst hätte er auch nicht auferstehen können. In dem Moment, wie er auferstand, wie er wirklich körperlich, leiblich, definitiv auferstand, also reell, ist der Beweis erbracht, dass die Erlösung stimmt. Dass alles Realität ist. In Epheser 1, Vers 7 sagt jetzt ganz einfach, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 sehen wir ja, wie er in den Himmel fährt und dann eben diese Dinge vollführt. Und jetzt redet die Bibel in Hebräer 10, Vers 12 vom ewig gültigen Opfer. Und sagt, er wird dann den Heiligen Geist als Geist der Sohnschaft senden. Nur wer der Geist hat, ist sein. Nur wer der Heilige Geist empfängt, ist ein Gotteskind, ist gerettet. Und die Bibel sagt, er macht durch den Heiligen Geist Wohnung in uns. Das heißt, Christus ist in uns. Und jetzt möchte ich es einfach, das war jetzt nur ein Abriss, möchte ich einfach nochmals erklären. Absolute Gegenwart in den, vor den Ewigkeiten, in dem ewigen Sein bei Gott in dieser Lichtwelt. Der Ratschluss der Ewigkeit, da heißt, der Herr Jesus kommt zuerst, offenbart sich, um den Leuten im Alten Testament die Erlösung zu offenbaren als der Engel des Herrn. Er bringt zum Beispiel in Richter 6 und Richter 13, bringt der Herrlichkeit der Ewigkeit ans Licht, indem er zum Beispiel sieht, dass Erlösung auf dem Felsen geschieht, durch Blut. Das alles sieht man hier. Und dann das wichtigste Komma, er kommt ins Fleisch. Er wird ein Mensch wie ich und du, innerlich ist er Gott, Vergieß dieses kostbare, teure, unschuldige, nicht von der Sünde verseuchte Blut, in dem definitiv, wirklich, absolut Leben drin ist. Da ist echtes Leben drin. Vergieß es und damit ist Erlösung für alle Menschen geschaffen. Er steht von den Toten auf, beweist es, geht in den Himmel zurück als Hohepriester, setzt sich, zeigt, dass alles vollbracht ist und vertritt uns vor dem Vater Tag und Nacht. Und das Zweite, und hier möchte ich nochmal stoppen, bevor wir zu der Wiederkunft gehen, das Wichtigste ist, dass er zu dir kommt. Ich habe das gewusst 4 Jahre lang. Ich habe 4 Jahre lang gewusst, wenn der Herr Jesus nicht zu dir kommt, wenn der Jesus nicht in mein Herz kommt, wenn er nicht bei mir diesen Sündenschaden gut macht, wenn er bei mir nicht die Wiedergeburt wirkt, wenn der Heilige Geist nicht in mein Herz kommt, ich habe es gewusst, dann fahre ich in die Hölle. Ich lag immer nachts im Bett und habe gewusst, wenn ich heute Nacht die Augen schließe und er kommt heute Nacht, das heißt, wenn die Gnadezeit vorbei ist, dann fahre ich in die Hölle. Ich habe es gewusst. Und es ist keine schöne Zeit als frisch Verheirateter, wenn du jede Nacht so ins Bett gehst. Ich habe es nicht meiner Frau gesagt, ich habe es niemandem gesagt. Niemand hat es geahnt, was sich in meinem Herz abgespielt hat. Ich habe es gewusst. Wisst ihr, das ist wichtig, wenn wir vom Kommen Jesu reden, dann müssen wir wissen, er war in der Lichtwelt. Er ist im Alten Testament immer wieder gekommen. Das Wichtigste ist, dass er Mensch geworden ist, sein Blut vergossen hat, auferstanden ist von den Toten, in den Himmel zurückgegangen ist und eine ewige Erlösung geschaffen hat. Aber für mich und dich persönlich ist es viel wichtiger, dass er zu dir kommt. Es hat etwas gegeben, ein Büchlein, ich habe es verliehen, ich habe es nicht mehr wiederbekommen. Es tut mir herzlich leid, ich würde es sofort wieder kaufen. Da hast du gesehen, wie Straßenkinder evangelisiert wurden. Und wenn die waren im Alter, wo sicher auch Wiedergeburt möglich war, und wenn die in dem Moment der Herr Jesus aufnahmen und gerettet wurden, dann hat sich denen ihr Leben völlig verändert. Sie kamen aus des Lamms raus, sie kamen aus dem Dreck raus, war fantastisch. Und dann fragt einmal der Missionar eines von deinen Kindern, wie weißt denn du, dass du jetzt gläubig bist, dass du gerettet bist? Und dann guckt das Kind ihn treuherzig an und sagt, zeigt auf sein Herz und sagt, er ist drin. Nur ein Wort, er ist drin. Und ich denke, das ist das Rätsels Lösung. Weißt du, wir können fromm sein ohne Ende. Wir können Theoretiker sein. Wir können die herrlichsten Erkenntnisse haben. Wir können frömmer sein wie alle Heiligen des Alten und Neuen Bundes zusammen. Wenn er nicht drin ist, nützt es gar nichts. Gott ist hier ganz sachlich. Wenn die letzte Posaune erschallt und der Jesus wiederkommt, dann wird es ganz einfach sein. Jeder, in dem der Heilige Geist ist, den nimmt er mit. Jeder, in dem der Heilige Geist nicht ist, den lässt er da und dann ist vorbei. Und dann kommt die Hölle. Es ist ganz einfach, wenn der Jesus nicht zu mir kommt, dann habe ich nicht nur keine Chance, sondern gar keine. Die Bibel sagt, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben einen hohen Priester im Himmel, der uns vertritt. Wir haben Gott, der unsere Gebete erhört. Das ist alles wichtig, alles schön, alles herrlich. Aber im Vergleich zu dem, ob er in deinem Herzen drin ist, wirklich drin ist, ob der Heilige Geist in deinem Herzen drin ist, ist das alles gar nichts. Römer 8, 34 sagt, er vertritt uns vor Gott, dem Vater, Tag und Nacht. Ist wichtig, das ist herrlich. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, ob er drin ist. Ich kann nicht verstehen, wie jemand leben kann, der nicht sicher ist, dass er in seinem Herzen wohnt. Ich habe mal die Heilsgewissheit verloren. Michi weiß, was ich meine. Wenn du die Heilsgewissheit verlierst, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn du nicht mehr sicher bist, dass er drin ist. Wenn du nicht mehr sicher bist, dass der Jesus in deinem Herzen wohnt. Wenn du nicht mehr sicher bist, wenn die 7. Posaune erschallt, wo bist du? Die Amerikaner sind ja etwas gefühlskalt, oder was heißt gefühlskalt, eher gefühlsroh. Sie haben Entrückungsfilme gedreht, wo du dann siehst, wie im Bruchteil einer Sekunde plötzlich eine Gemeinde so leer ist, dass, wo vorher 200 Leute saßen, noch 5 Stühle besetzt sind. Sie sind optimistisch, sie glauben, dass die meisten echt sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja weiß, dass so Filme Unsinn sind, aber wo ich das erst mal gesehen habe, bin ich auch erschrocken. da fragst du dich auch und sagst, ach so, so brutal ist das. Das ist, so wird es sein. Wenn die siebte Posaune erschallt, gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu tun. Wenn die siebte Posaune erschallt, dann haben wir Tatsache, dann haben wir Entscheidung. Die ist sachlich, entweder oder. Entweder bin ich dann oder bin ich nicht. Wenn ich nicht bin, ist es zu spät. Schon brutal. Das heißt, von daher ist die Frage, ob der Jesus in meinem Herzen wohnt, alles Entscheidende. Alles andere ist Unsinn. Und ich möchte es einfach betonen, bevor man zu der Wiederkunft Jesu geht. Weil ich möchte so beschreiben, die Wiederkunft Jesu schafft Tatsachen. Und dann ist das die Tatsache, was ich wirklich bin, die ist Realität. Wisst ihr, da gehört auch das eigene Getue und die ganze Theater, was man spielt, was man sich vielleicht selber vorspielt, auch das Politische in die Gemeinde, das Hin und Her, das ist alles dann vorbei, weil dann bei der siebten Posaune, da wird sich zeigen, was echt ist. Mich erschüttert es, wenn ich das sehe. Und die Wiederkunft Jesu, die Bibel sagt ja, sie benutzt ein Bild, das hat mich tief erschüttert. Sie sagt, wie ein Blitz. Es wird sein, wie ein Blitz. Wisst ihr, wir haben jetzt die Tatsache, der Herr Jesus ist gekommen. Der Herr Jesus ist aus den Toten auferstanden. Der Herr Jesus ist in den Himmel zurückgegangen. Der Herr Jesus hat bei vielen von uns, hoffe ich, im Herzen durch den Heiligen Geist Wohnung gemacht. Er hat die Menschen gerettet. Und wenn ein Mensch den Herr Jesus aufgenommen hat, dann ist er gerettet. Dann ist er zuerst schon mal ihre gewisse geistliche Sicherheit. Das Reden, er fällt ab. Aber er ist ihre gewisse Sicherheit. Und das ist herrlich, dass das da ist. Aber es kommt eine Stunde, wo das alles nicht mehr von meinem Gefühlsleben abhängt, nicht mehr von meinen Eindrücken, nicht mehr von meiner subjektiven, ich sage mal so, von meiner menschlich gebildeten Meinung, auch von meinen Eindrücken, sondern wo einfach, was echt oder unecht ist, auffliegt. Das Unechte fliegt auf und das Echte bleibt bestehen, wo es einfach Realität wird. Wisst ihr, dann brauchen wir nicht mehr rumdiskutieren. Haben die Baptisten recht? Haben die Brüderbewegung recht? Haben die Heiligungsbewegung recht? Das brauchst du nicht mehr diskutieren. Haben die Pietisten recht? Das ist doch völlig egal. Weil dann zeigt sich, was ist echt. Wisst ihr, dann hört der Spaß auf, endgültig. Und mir ist das eigentlich nochmal ganz bewusst worden, habe ich gesagt, dann man muss das den Leuten nochmals deutlich machen und sich selber auch als Gläubiger. Es kommt die Stunde, wenn die siebte Posaune erschallt, ist vorbei. Ist aus. Dann kannst du nichts mehr gut machen. Gar nichts mehr. Wisst ihr, auch die Theorien. Zu mir sagte mal ein Prediger, der kalvinistisch angehaucht war. Er weiß nicht, warum er sich bekehrt hat. Ich muss sagen, Entschuldigung, ich habe es ihm dann erklärt und gesagt, ich weiß, warum ich mich bekehrt habe. Ich habe mich bekehrt aus Angst vor der Hölle. Und aus dem Grund ist meine Bekehrung bitter, ernst und echt. Weil ich hatte echte Angst, in die Hölle zu fahren. Wenn du wissen willst, was Hölle ist, schalt doch die Herdplatte und halt deine Hand der Zeit drauf. Mir ist jetzt wieder passiert, wo Dampf aus dem Kessel kam. Ich habe eine blödsinnige Gewohnheit. Bei mir ist der Wasserkocher hinterm Kessel. Wenn jetzt jemand irgendwo vom Herd was hat und das ist heiß und der Dampf ist da und ich greife nach einem Wasserkocher, das ist meine hektische Art, dann passe ich manchmal nicht auf, ob der Dampf rauskommt, dann lange ich einfach drüber. Wisst ihr, und wenn man das sehen könnte, hier meine Unterarme, die sind schon oft verbrennt gewesen, und zumindest rot. Und ich habe inzwischen eine echte Angst vor dieser Hitze, vor diesem Feuer. Ich finde es schrecklich. Weil die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Feuer. Und der Jesus sagt, die Hölle wird so schlimm sein, dass wenn du dein Auge rausreißt, das ist nichts dagegen im Vergleich zur Hölle. Wenn du das einmal siehst, es geht eigentlich letztendlich auch beim Evangelium darum, wo komme ich hin, in den Himmel oder in die Hölle? Und das ist so was Schreckliches, da hört der ganze Zirkus hört auf. In Lukas 21, 24 sagt die Bibel, da redet sie über Jerusalem, 70 nach Christus, und dann sagt sie, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen hinweggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das ist das Kapitel, wo es um die Wiederkunft geht. Das heißt, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann haben wir Tatsache. Und er sagt, es wird die Zeit sein, wo Jerusalem nicht mehr zertreten wird. Jetzt können wir streiten. War es 48 oder 67? Eins von beidem ist es. Da brauchen wir nicht streiten. Und die Bibel geht weiter und sagt hier in Vers 29, Er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Und wer sich in der Prophetie auskennt, in der Symbolik der Bibel, der weiß, dass Feigenbaum das symbolisch für die Landesverheißung Israels. Das heißt, wenn du Israel als Staat, als Land neu siehst, dann ist die Stunde gekommen, wo es ernst wird. Dann hast du das Umfeld. Und man muss hier sachlich sein. Ich bin gegen Spekulation, aber ich bin dafür, die Zeit zu beobachten. In Markus 13, 32 sagt die Bibel: um jeden Tag und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Niemand weiß es. Und trotzdem sagt der Herr Jesus: könnt ihr nicht die Zeichen der Zeit beurteilen? Wisst ihr, und als der Herr Jesus kam, gab es Zeichen der Zeit. Er hat die Zeichen des Messias getan. Er ist gekommen und hat einem Blindgeborenen die Augen geöffnet. Das konnte niemand. Er hat einen Dämon, einen Besessenen, der einen Dämon hatte, und der Besessene war stumm. Er hat den Dämon ausgetrieben. Es konnte kein Rabbi, es konnte niemand austreiben, wenn er stumm war, wenn er den Namen erfragen musste. Einmal fragte der Jesus: wie ist dein Name? Und dann treibt er ihn aus, aber er konnte ihn auch austreiben ohne. Und das Dritte war, dass er vor Aussatz heilen konnte. Und seit der Fertigstellung der fünf Bücher Mose gibt es in der jüdischen Beschreibung, in der Tradition, gibt es keinen Fall, der vor Aussatz geheilt wurde. Der einzige Fall, der uns die Bibel dann beschreibt, später war der Naaman, und das war ein Syrer. Das heißt, er hat die drei Wunder getan, er hat die messianische Zeichen getan, er hat Tote auferweckt, er hat Jesaja 35 völlig erfüllt, die hätte er eigentlich sehen müssen. Und er hatte noch den Namen Jeshua. Wenn man das im Hebräischen guckt, wo das steht, dann hätte es 100-mal merken müssen. Und genauso gibt es Zeichen, wenn er wiederkommt. Wisst ihr, und ich möchte es nochmal betonen, die Wiederkunft Jesu, sag mal, drohst du den Leuten mit der Wiederkunft? Sag ich, ja. Wisst ihr warum? Weil es dann rum ist. Alles andere ist humanistisches Gedankengut, das man versucht, der Gemeinde überzustülpen. Wenn die Wiederkunft Jesu geschieht, wenn der Herr Jesus wiederkommt, ist vorbei. Ist vorbei. Und es wird die Hälfte der Menschheit vorher sterben, sagt die Bibel. Wie viele da schon tot sind, weiß ich nicht, weil ich das nicht hundertprozentig einordnen kann. Aber gehen wir mal zur Wiederkunft Jesu. Was heißt es, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Was sagt denn die Bibel? In Johannes 14, Vers 1 bis 3, tröstet der Herr Jesus die Gläubige und sagt, nämlich seine Jünger: euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also er verspricht hier den Jüngern eindeutig, dass er wiederkommt, und zwar nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt. Er wird irgendwann, nachdem er in den Himmel gegangen ist, wiederkommen. Das ist bis heute nicht passiert. Er ist in unsere Herzen gekommen. Aber da sagt er was anderes. Nicht, dass er in unsere Herzen kommt durch den Heiligen Geist. Das ist Wiedergeburt, Errettung. Da sagt er, er kommt wieder und holt uns als Menschen zu sich in den Himmel. Und er sagt ganz klar, er hat uns im Himmel Wohnungen bereitet. Jedem von uns hat eine Wohnung im Himmel, und dort holt er uns hin. Jetzt kommen wir zu sehr wichtige Dinge. Gell, da gibt es ja jetzt die Theorie, uns passiert gar nichts mehr, vorher ist die Entrückung und das alles. Ich möchte jetzt nur mal die Bibel reden lassen, was die Heilige Schrift ganz nüchtern sagt. Als die Jünger, denen er versprochen hat, dass er wiederkommt, als sie sehen, wie er in den Himmel aufgehoben wird, und es ist etwas Gewaltiges, wenn man sieht, wie der Herr Jesus in ihrer Wolke dann gen Himmel fährt, da sagt die Bibel in Vers 11: ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seid zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das sagt die Bibel, ganz genau so, wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Das ist einfach Fakt. Sie sagt ganz einfach, er kommt wieder, und er kommt genauso, wie er gegangen ist. In Zacharia 14, ist interessant, habe ich auch lange Zeit überlesen, in Zacharia 14 ist ja das prophetische Buch aus dem Daniel, des Alten Testaments. Da wird beschrieben, Zacharia 14, 1 bis 5, der letzte Tag, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Da wird auch der Endzeitkrieg beschrieben, wo zum Beispiel Menschen bei lebendigem Leibe dasteht und es fällt ihnen im Bruchteil von Sekunde die Augen aus und so. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob das Neutronenwaffen sind, Atombomben oder ob das letztendlich chemische Waffen sind. Das weiß ich nicht, aber die Bibel beschreibt es. Und zu der Zeit war es undenkbar, dass sowas passiert. Und dann sagt er, Vers 4, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Er kommt an die gleiche Stelle zurück, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Das heißt, er wird sichtbar wiederkommen auf den Ölberg. Wir haben immer gesagt, ja, das wird so sein, da wird vorher die Entrückung sein, da sind die Gläubigen im Himmel und dann kommt er mit ihnen wieder. Aber lass mal nur die Schrift reden. Ich lasse das nochmal offen, wir werden es nachher sehen. Matthäus 16, Vers 27. Und der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Also da sagt jetzt die Bibel, die Heiligen sind die Engel. Lukas 9, 26. Wisst ihr? Ich habe nicht vor, eine neue Lehre aufzustellen. Ich will nur mal die Fakten der Bibel reden lassen. Lukas 9, 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Das heißt, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen nach Jerusalem, er wird wiederkommen auf der Ölberg, er wird genauso kommen, wie er gegangen ist und er wird in der Herrlichkeit kommen und wird die heiligen Engel mit sich führen. Und die Bibel sagt, diese Zeit, bevor das passiert, jetzt könnte man sagen, ja, Zeit und Stunde weiß ja niemand, das weiß niemand. Darum ist auch der Amerikaner, der das prophezeit hat, dass der Herr Jesus wiederkommt, ein Verführer. Alle dieses Datum, das gibt nur im Internet, wenn du reinguckst, siehst du noch genügend solche Narren, die versuchen, die Wiederkunft zu berechnen. Vor allem zwei kenne ich jetzt. Der eine ist gescheitert, der andere, ich hoffe, dass der noch viel schlimmer scheitert. Man kann es nicht, wenn man es nicht weiß. Aber die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 4, und das ist jetzt unser Problem. Und zwar jetzt möchte ich unser Problem zeigen. Wir haben zwei Probleme. Wir haben Problem 1, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt und wir leben, dass wir den gleichen Zustand haben, wie wenn wir schon tot wären, wie wenn wir gestorben wären. Das heißt, das Fallbeil ist gefallen. Entweder wohnt er in meinem Herzen, entweder bin ich wiedergeboren oder ich bin es nicht. Wenn ich es nicht bin, ist vorbei. Das zweite Problem, das wir haben, und zwar, wir haben hier letztendlich eine Darstellung, wo die Bibel sagt, diese Zeit, bevor er wiederkommt, wird die Zeit der Verführung sein. Und wir wissen das aus der Offenbarung, dass ein Drittel der führenden Leute der bibeltreuen Gemeinde abfallen wird. Das wissen wir. Der Schwanz des Drachen, und die Bibel sagt, das ist der falsche Prophet, Offenbarung 12, reißt ein Drittel der Sterne, und die Sterne sind die Verantwortlichen der Gemeinde, vom Himmel. Das heißt, ein Drittel der Gemeinde wird abfallen. Das heißt, wir haben eine furchtbare Zeit, und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, es gibt Zeichen. Aber unabhängig von den Zeichen, sagt die Bibel, habt Acht, dass euch niemand verführt. Unser Problem ist die Verführung. Wenn wir jetzt hier so beisammen sind, dann hat ein Teil von uns das Problem, ob der Herr Jesus in seinem Herzen wohnt oder nicht. Wenn er nicht drin wohnt, dann bist du verloren. Du fährst in die Hölle, wenn du stirbst. Du fährst aber vorher schon in die Hölle. Selbst wenn du ein ganz junger Mensch bist, wenn die Wiederkunft Jesu kommt. Weil da werden ganz viele sterben und ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hat immer Hoffnung gehabt, dass sie sich ins tausendjährige Reich rettet. Ja. Du glaubst schon nicht im Ernst, dass du dich bekehrst, wenn der Heilige Geist nicht mehr ausgegossen ist, wenn du dich jetzt nicht bekehrst, wenn er ausgegossen ist. Ich mache dir keine Hoffnung, du wirst dich halt dann nicht bekehren. Weder bekehrst dich jetzt oder gar nicht. Matthäus 24 sagt dann, es werden Zeichen geschehen. Lass mich einmal mit dem heutigen Tag vergleichen. Und dem gestrigen. Habt ihr gestern gesehen, dass es Gewitter gab mit Hagel und allem? Oder die ganze Woche war ja so gewitterig. Wenn die Bibel sagt, in Matthäus 24, Vers 27. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das heißt, die Bibel sagt, es wird sein wie ein Blitzschlag. Und die Bibel beschreibt ja in der Offenbarung, bevor die siebte Posaune kommt, ich glaube immer noch, dass die Entrückung oder die Wiederkunft Jesu bei der siebten Posaune ist, dass davor Donner geschieht. In der Regel ist es so, du hörst in der Ferne Donner, du siehst letztendlich, wie sich alles zusammenbraut, du siehst, wie es schwarz wird, du siehst, wie es dunkel wird und dann hörst du Donner und irgendwann kommt der Blitz. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, du wirst wie bei einem Unwetter. Also Gott meint ja, was er sagt. Wisst ihr, wir Menschen sind ja unfähig zu sagen, was wir wollen. Aber Gott meint es wirklich, was er sagt. Bei diesem ganzen Szenario wird es sein wie bei einem Gewitter. Du siehst die dunklen Wolken. Du hörst den Donner. Und jetzt weißt du, jetzt wird's ernst. Und dann weißt du, in absehbarer Zeit kommt der Blitz. Und genau das will die Bibel sagen. Die Bibel sagt, du weißt weder Zeit noch Stunde, aber du siehst, dass das Unwetter kommt. Du siehst, wie sich alles zusammenbraut. Du siehst, dass da was passiert. Und in Matthäus 24, 12 sagt die Bibel, dass wirklich primäre Zeichen dieser Zeit und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe in vielen erkalten. Wisst ihr, und wenn ich jemals Wolke sah, wenn ich jemals Donner im Hintergrund hörte, wenn ich jemals eine Zeit sah, wo ich sage, jetzt braut sich das Gewitter zusammen und der entscheidende Faktor wird der Blitz sein, wenn der Jesus wiederkommt, dann in der heutigen Zeit. Die Gesetzlosigkeit hat so brutal überhand genommen in unserer Zeit. Ich habe mir schon überlegt, was würden unsere Väter sagen, wenn sie von den Toten auferstehen würden vorher und würden mal einen Tag sehen, was hier bei uns läuft. Die würden das nicht glauben. Alles, was Gott verboten hat, wo die Christenheit jahrhundertelang absolut sich dagegen gewehrt hat, selbst die verführtesten christlichen Kreise wussten, was Sünde ist, ist heute alles auf den Kopf gestellt. Wir haben alles auf dem Kopf. Das heißt, das, was vor Gott und Menschen Sünde ist, wird heute sogar per Gesetz geschützt. Wir haben die verrückteste Zeit, die es jemals gab. Und ich sage es einmal so, die Gottlosigkeit, die ist sowas von, ich kann die Beispiele nicht beschreiben, weil ich würde mich versündigen. Es gibt Beispiele von Gottlosigkeit, die passieren auch in christlichen Kreisen. Ist atemberaubend. Auch die angebliche Christenheit. Was ist mit der übrig geblieben? Dass auf dem Kirchentag der Führer der evangelischen Kirche sagt, das kann man öffentlich sagen, es ist durch die Presse gegangen, keine Religion hat Absolutheitsanspruch. Das heißt, wenn der Herr Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, und das haben die alle nur geglaubt, dann heißt es plötzlich jetzt, nö, es geht auch anders. Das ist der Offenbarungseid, wird man auf der Bank sagen. Die Pleite. Eigentlich muss so eine Firma schließen, wenn sie das tut. In der Wirtschaft ist es so, da wirst du geschlossen. Oder fängst neu an unter die richtigen Voraussetzungen. Wisst ihr, es passiert Lästerung. In Idea Spektrum kommen so Überschriften und Fragen, ist Gott grün? Zeugs, wo ich sagen muss, seid ihr des Wahnes? Habt ihr keine Angst mehr vor dem lebendigen Gott, der in Israel 7 Völker der Kanaaniter ausgerottet hat? Habt ihr keine Angst mehr vor dem lebendigen Gott, der Völker straft, dass Millionen von Menschen in Weltkriegen sterben? Habt ihr keine Angst vor dem? Habt ihr überhaupt keine Angst? Muss er es wieder zeigen, dass die Menschheit begreift? Scheinbar. Scheinbar hält es gar nicht. Schwätz doch mal mit den Alten, die den Krieg gesehen haben. Die erzählen dir, was Krieg heißt. Bloß der nächste Krieg, der kommt, der ist ein anderes Kaliber. Das heißt, wir haben die Wolke, die sich zusammenbraut. Wir sehen, wie sich ein Welteinheitsstaat zusammenbraut. Wir sehen plötzlich, wie die einzelnen Staaten, zum Beispiel Deutschland, nichts zu sagen hat in bestimmte Bereiche. Wie europäisches Recht, deutsches Recht aussticht. Wie Weltrecht, UN, UNO und die ganze Weltorganisationen wiederum das europäische Recht ausstechen. Wenn dort Resolutionen und Dinge geschehen, auch militärische Dinge, dann hat niemand mehr das Recht, sich dagegen zu wehren. Das heißt, wir haben bereits eine Weltdiktatur im Ansatz vorhanden. Das braut sich zusammen. Wir sehen die Vermischung der Religionen. Es hat in Assisi begonnen, wo die katholische Kirche zum Beispiel zuließ, dass auf dem Altar ein Gong stand für die Buddhisten, wo Animisten Steine angebetet haben. Wisst ihr, Religionsvermischung. Wir haben letztendlich ein Szenario, das ist atemberaubend, wo der Herr Jesus gelästert wird ohne Ende, wo er nicht mehr der einzig geborene Sohn Gottes ist, der Gott und Mensch gleichzeitig ist, dessen kostbares und teures Blut das einzige Mittel sind in diesem gesamten Universum, Sünden auszulöschen. Das alles wird geleugnet. Die Menschheit macht sich systematisch bereit, ihre Knie vom Verführer, vom Antichristen zu beugen. Das siehst du heute, wenn du ein bisschen Auge hast. Ihr müsst mal die Seuche angucken. Ist euch noch nie aufgefallen, gab es in den 60er, 70er, 80er Jahren, soweit denkt mein Hirn, 50er Jahre bin ich noch zu klein gewesen, gab es da so eine Flut von Seuchen? Wisst ihr, wenn ich dann lese, dass manche Seuche wohl in chemischen Labors ausgelöst wurden, dann kommen die anderen und sagen, Verschwörungstheorie, das mag ja alles sein. Aber es ist einfach so. Du glaubst nicht mehr, was sich hier abspielt, in kürzesten Intervallen. Müsst ihr mal die Erdbeben angucken. Was mich am meisten schockiert hat. Ich glaube nicht, dass das nur durch die Presse kommt. Wo du hinguckst, triffst du bloß noch auf Pädophile, auf Kinderschänder, auf so Zeugs. Ich sag mal, was ist da passiert? Ist ganz einfach. Das, was einmal ein Mann von der 68er Generation am Radio gesagt hat. Wisst ihr, was der gesagt hat? Habe es selber gehört, ich war bloß zu dumm, das aufzunehmen. Ich muss mal alle meine Kassetten durchgucken, ob ich sie nicht doch habe, die Aufnahme. Der hat wörtlich gesagt, wissen Sie, damals, 68, wurde der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen. Und das ist genau der dämonische Geist, der heute alles, was man Zeitgeist nennt, prägt. Das ist damals passiert. Ganz langsam. Und inzwischen sitzt das wie, ich sag's mal so, wie eine feine Staubschicht auf der ganzen Welt, schön nicht nur Deutschland, die ganze Welt ist inzwischen von diesem antichristlichen Gedankengut vollständig, radikal und total verseucht. Und die Bibel nennt es die Zeit des Abfalls. 2. Thessalonicher 2, da sagt die Bibel, und zwar es geht jetzt um diese Zeit der Wiederkunft, dass der Falsche kommt, nämlich der Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung allerlei betrügerischer Kräfte, Zeichen und Wunder. Und in Vers 8 nennt sie ihn den Gesetzlosen. Wisst ihr, wie das laufen wird? Da wird aus der Masse der Gesetzlosigkeit, wenn das einmal der Normalzustand ist, wird der Gesetzlose. Ein Mensch, der das alles verkörpert bis in letzte Konsequenz, wird auftreten. Das wird der Antichrist sein. Der Teufel geoffenbart im Fleisch. Was Furchtbares. Und da wird der Herr Jesus praktisch nachahmen. Wenn ihr jetzt Matthäus 13 lest, Lukas 21, Matthäus 24, Lukas 17, dann seht ihr interessantes Ding. Ich möchte zuerst Lukas 17 aufschlagen. Lukas 17, Abvers 24. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Jetzt erklärt die Bibel, dass er leiden muss, auferstehen muss und alles das, beziehungsweise Auferstehung ist dann an anderer Stelle beschrieben. Aber er sagt dann, wie wird es denn sein, wenn er wiederkommt? Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Habt ihr die Bibel genau gelesen? Was gab es zur Zeit Noahs für ein Problem? Keins. Keins. Gar nichts. Da war es ruhig. Sie heirateten, sie verheiraten sich, da haben sie sich um das Leben gekümmert. Man hat einfach denkt, das ist das Normale. Heiraten, Kinder kriegen, Häusle bauen, Auto kaufen, Urlaub fahren, schaffen, das ist das Normale. Das haben wir geglaubt. Das ist Noah. Das nächste, was die Bibel sagt, es wird sein wie in den Tagen Lots. Das heißt, die Sünde wird und die Perversität, also was wirklich pervers ist, wird der Normalzustand sein. Er sagt Wohlstand, normales Leben plus das, plus Seuchen, plus Hungersnöte bei den Armen draußen, plus Gesetzlosigkeit, das alles gibt einen Mischmasch. Und der ganze Mischmasch zusammen sind diese Wolke, die sich zusammenballert, wo dann der Blitz kommt. Das hast du in Reinkultur reinrassig. Jetzt sagt die Bibel, gedenke mal an Lots Frau. Und dann sagt es in Vers 34, ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein, Der eine wird genommen, der andere zurückgelassen. Zwei werden miteinander mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Dass du siehst, dass der eine im Bett liegt und der andere arbeitet, siehst du, dass es auf der ganzen Welt zum gleichen Zeitpunkt geschehen wird. Und er sagt, es geht um die Rettung deiner Seele, Vers 33. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Wer es verliert, der wird es erhalten. Da steht im Griechischen Psyche. Das heißt, es geht darum, letztendlich gerettet zu werden aus diesem Elend. Und nochmals, wenn die siebte Posaune erschallt, wenn der Herr Jesus kommt, ist aus. Es werden schon so viele vorher sterben, dass man gar nicht drüber nachdenken muss, wer da überlebt. Wenn da wirklich jemand überlebt im tausendjährigen Reich, aus meiner Sicht bekehrt er sich auch nicht. Wenn er sich ohne den Heiligen Geist bekehren würde, wird er nicht. Wenn er jetzt schon nicht sich bekehrt, dann macht er es hinterher gleich gar nicht. Wisst ihr, da hat der Mensch Illusionen. Und der Jesus wird kommen als der zornige Richter. Uns muss das mal klar sein. Wisst ihr, soll ich ehrlich sein, ich verstehe manchmal nicht, dass Gott so lange zuguckt. Ich bin der Letzte, der noch Gericht schreit, der Letzte, der noch schlimme Dinge schreit. Aber ich verstehe nicht, dass Gott sich das gefallen lässt vor diesem elenden Menschengeschlecht. Dass man seinen Sohn so lästert. Ich verstehe es nicht. Wilhelm Busch hat es einmal praktisch ausgedrückt, hat gesagt, er hätte Eisenbahnschiene genommen und reingehauen. Ich muss sagen, ja, da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. In Offenbarung 14, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, Vers 9 heißt, wenn jemand das Tier, das heißt der Antichriste, und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, das ist dieses Wirtschaftssystem, das der Antichrist schaffen wird, mitten in diesem Gewitter, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, er wird als Richter kommen, der Herr Jesus. Er wird im Zorn kommen. Es muss uns klar sein. In Offenbarung 19, wo dann die Wiederkunft auf der Ölberg beschrieben wird, da sagt die Bibel, dass Gott ein großes Mahl macht. Und dann heißt es in Vers 20, und das Tier wurde ergriffen, mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche es die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, die wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Ist euch das klar? Diese ganze Regierung, die wird der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft beseitigen. Es wird einen Endzeitkrieg geben, und der letzte Endzeitkrieg wird dann bewirken, die Bibel hat ganz klare Zahlen, sie sagt, dass insgesamt einmal ein Drittel und einmal ein Viertel, selbst wenn mit Bruchrechte nicht gut ist, kriegt man es zusammen, dass das insgesamt zusammen 50% sind. Die Bibel sagt ganz klar, die Hälfte der Menschheit wird sterben. Im Sacharja 13 steht von Israel zwei Drittel, von der Menschheit die Hälfte. Und von der Gemeinde wird ein Drittel abfallen. Das sind absolut biblische Zahlen, die hier belegt sind. Und das wird geschehen. Und da wird der Herr Jesus kommen als der, der richtet. Wisst ihr, da wird, an einer Stelle sagt die Bibel, in Israel wird das Blut bis zu den Zäumen der Pferde stehen. Da wäre ich schon zugleich dafür. Wenn manche sagen, du musst nach Israel, dann bist du in Sicherheit. Nee, das ist wohl der gefährlichste Ort auf dieser Welt. Weil dort kommt die Endschlacht, Armageddon. Wo steht ja schon eine Tafel, der Jesreel-Ebene, und dann wird sie auch geschehen. Das ist die einzige Schlacht, wo schon eine Tafel steht, bevor sie geschehen. Wir müssen das einfach ganz sachlich uns ansehen. 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10. So Gott will, kommen wir ja zum 2. Thessalonicher. Es sei denn, man braucht ihn nicht mehr. Er sagt hier, ich lese ab 7. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Habt ihr wieder gelesen? Wann kriege ich meine Ruhe? Wenn er kommt. Wenn er wie kommt? Wenn er vom Himmel her kommt, mit den Engeln, dann kriege ich Ruhe. Ich lasse einfach die Bibel sprechen. Und dann passiert Folgende. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, bei der Wiederkunft, dann werde ich Ruhe haben ohne Ende, werde in der Ewigkeit sein, wird jede Träne von meinem Auge abwischen, und es wird herrlich sein. Aber für die Leute, die nicht wiedergeboren sind, da heißt es, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird, an denen, die Gott nicht anerkennen. Ich sage es in meine Worte, die sich nicht bekehren. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Nicht Zwangsbekehrung, sondern wer nicht gehorsam ist. Das ist die Bibel eindeutig. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und sagt, für die Gläubigen wird es ein Tag sein, da wird er verherrlicht in den Gläubigen. Es wird herrlich sein. Ich möchte es nochmal betonen, wenn der Herr kommt, passieren zwei entscheidende Dinge. Für die Gläubigen wird es herrlich sein, für die Ungläubigen wird es die Katastrophe par excellence sein. Par excellence. Es wird nichts Schlimmeres geben. Gut, und dann richtet er natürlich, wenn er wiederkommt auf der Ölberg, dann richtet er das tausendjährige Reich auf. Das könnt ihr in Offenbarung 20 in die erste Verse und in Jesaja 2 und Jesaja 11 nachlesen, wo beschrieben wird, wie es dann das tausendjährige Reich ist. Und das tausendjährige Reich wird nicht so lasch sein, wie man glaubt. So ein Friedensreich, so soft. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wenn ein Volk nicht nach Jerusalem kommt, um den Herr Jesus anzubeten, sperrt ihnen Gott den Regen. Geht's Hungersnot. Also, gell, da wird der Herr dann eisernes, er wird sie mit eisernem Zepter, wird er sie hüten, die Welt. Teufel ist gebunden, aber die Menschen sind immer nur Sünder. Und das sind bei weitem nicht alle bekehrt, da ist der Großteil ist nicht bekehrt. Das wird dann geschehen. Aber jetzt ist ja die Frage, naja, was heißt das für mich, privat? Man hat uns doch beigebracht, Zeitalter Planet Erde, bevor das alles losgeht, werde ich entrückt. Bin ich bei mir Jesus alle Zeit, mir passiert gar nichts und die Böse, die hier bleiben, die werden das alles erleben. Ich muss euch enttäuschen. Es gibt keine einzige Bibelstelle, gar keine, die sowas sagt. Keine. Sondern die Bibel macht keine Aussage. Sie beschreibt nur zwei Dinge. Sie beschreibt das Kommen Jesu, wie er gegangen ist auf der Ölberg. Und sie beschreibt parallel dazu, was es für die Gläubigen heißt. Nämlich, dass sie entrückt werden. Aber sie sagt nichts zum Zeitlauf. Das ist ein Problem. Die Bibel beschreibt ganz klar, dass bei der siebten Posaune, Offenbarung 11, 15 bis 18, das geschehen wird. Die Entrückung. Aber Offenbarung 11, 15 bis 18 würde uns nur vom Antichrist und von seiner Zeit bewahren, wenn tatsächlich die Offenbarung streng chronologisch ablaufen würde. Aber die Bibel sagt immer gar nichts. Und ich möchte es immer betonen, dass das hier kein falscher Gedanke aufkommt. Es ist völlig egal, wenn die Entrückung ist. Weißt du warum? Wenn du heute über die Straße läufst und es fährt dich ein Auto nieder und du bist tot, dann ist der Tag deiner Entrückung. Wenn du heute Krankheit kriegst und stirbst, dann ist der Tag deiner Entrückung. Gläubige können genauso schnell sterben wie Ungläubige und Junge können genauso schnell sterben wie Alte. Ich habe ganz junge Menschen blitzschnell sterben sehen. An Eingriffen, wo man hat gesagt, ja, ist ein Routineeingriff, passiert gar nichts, sind gestorben. Jetzt kommen wir zu der Quintessenz, auf das ich raus will. Wenn nach der Entrückung, nach der Wiederkunft Jesu, und ich sage jetzt einmal meine private Meinung, ohne Lehre draus zu machen. Offenbarung 11, 15, bin ich überzeugt, ist die Entrückung. Aber das heißt nicht, dass die in der Mitte ist. Wenn die Offenbarung nämlich zweigeteilt ist, was ich nicht ausschließe, dann ist im Schluss kurz vor der sichtbaren Wiederkunft, dann fällt die sichtbare und die unsichtbare zusammen. Kann man nicht ausschließen. Ist beunruhigend, ich weiß. Aber wenn du stirbst, egal an was du stirbst, ob du an Krankheit stirbst, ob du im Wohlstand stirbst, ob Messer und Gabel schuld sind, dass du stirbst, kann man ja, man kann sich ja töten mit Messer und Gabel. Ihr wisst, was ich meine, essen. Ob du am Wohlstand stirbst, ob du an der Hektik dieses Berufslebens stirbst, oder ob du in die antichristliche Verfolgung stirbst, oder ob du gar nicht stirbst und bis zum Schluss übrig bleibst, ist völlig egal. Spätestens, wenn die siebte Posaune erschallt, ist rum. Und da kommt der entscheidende Punkt. Und der entscheidende Punkt lautet, ich muss jetzt bereit sein, heute, wenn ihr seine Stimme höret, weil ich nicht weiß, wann sich das Gewitter im Blitz in der Wiederkunft entlädt. Und weil ich nicht weiß, was passieren wird. Natürlich gibt die Bibel ein paar Anhaltspunkte. Zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2 sagt sie, ab Vers 1, und das ist ernst zu nehmen, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus und unserer Vereinigung mit ihm, da steht Episynagoge, unser Hinaufversammeln zu ihm, das ist eine Drückung, ist ohne Frage für die Gläubigen, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das heißt zu Deutsch, die Wiederkunft Jesu kann erst geschehen, wenn der Antichrist geoffenbart ist. Das lehrt die Bibel eindeutig. Und das, was dann hinterher kommt, das, wenn man als Alibi nimmt, es muss zuerst etwas aus dem Weg geschafft werden. Da steht im Griechischen das Wort verwerden. Das heißt, ich fasse die Stelle völlig anders auf. Aus der Mitte der Gesetzlosigkeit muss zuerst der Antichrist werden. Und praktisch die Ordnung, alles, was von Gott her gegeben ist, das muss hinweggeschafft werden. Und dann wird der Antichrist geoffenbart, wenn die Ordnung voll weg ist. Und da braucht es nicht mehr viel, dass die voll weg ist. Und die Gesetzlosigkeit durchbricht. Und dann kommt der Antichrist. Und dann können wir auch mit der Entrückung rechnen. Ob das dann im Schluss ist oder 3 Jahre vorher, das weiß ich nicht. Aber etwas ist sicher, die Bibel lehrt keine Vorentrückung. Lehrt sie nicht. Ich bin heute zum Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Offenbarung 11, 15 bis 18 der Schluss beschreibt, riesengroß ist. Das würde beheißen, man hat alles mit, wir gehen mit allem voll durch und kurz bevor der Herr sichtbar auf der Ölberg wiederkommt, holt er die Gemeinde in der gleichen Sekunde zu sich. Und dann ist spätestens vollendete Tatsache. Unabhängig davon ist vollendete Tatsache, wenn ich oder du, wenn wir sterben werden, dann ist vorbei. Wisst ihr, wir müssen alle Zeit bereit sein, völlig egal, wer recht hat, wann die Entrückung ist. Vorentrückung, Mittelentrückung, Schlussentrückung, das ist völlig egal, sondern ich muss bereit sein. Heute muss ich bereit sein. Weil ich könnte ja heute sterben. Und dann ist für mich die letzte Stunde gekommen. Und jetzt sagt die Bibel ein paar ganz einfache Sachen. Sie sagt, 2. Petrus 3, Vers 9 bis 15. 2. Petrus 3, Vers 9 bis 15. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern jedermann Raum zur Buße haben. Zu wem ist er langmütig? Zu uns, zu den Gläubigen. Wisst ihr, diese ganze Lehre, diese Theorie, die werden alle zusammenbrechen, wenn es mal hier losgeht. Er sagt ganz klar, Gott ist gegen uns, gegen die Gläubigen, barmherzig, weil er will, dass jeder Buße tut. Wenn nämlich Vers 10, der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, wenn dann alles zusammenbricht. Wenn die Atombombe, wenn die Reaktionen in diesem Universum, die werden ja dazu führen, dass im Tausendjährigen Reich andere Vegetation, das ist alles anders. Das kommt wahrscheinlich von dem, dass hier alles durcheinander ist. Und die Bibel sagt ganz klar, hier, es ist Gottes Gnade, dass er uns noch Luft lässt. Das heißt, dass die Entrückung noch nicht geschehen ist oder die sichtbare Wiederkunft Jesu, das Stein und mein Glück. Solange kann man noch evangelisieren, solange kann man seine Verwandten noch das Evangelium bringen, solange kann man seine Kinder noch vom Evangelium erzählen, solange kann man noch wirken in dieser Welt. Das ist Gnade. Der 1. Johannes 2, 28 sagt, und Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das heißt, bleibt in Christus. Das ist der entscheidende Punkt. Ich muss als Gläubiger lernen, in ihm zu bleiben, bereit zu sein, sagen zu können, Herr, wenn ich in der nächsten Sekunde sterbe, dann bin ich bereit. Ob jetzt die 7. Posaune erschallt, die sichtbare Wiederkunft ausgelöst wird, oder ob ich sterbe, am Todesfall, das ist egal. Steht dir? Spielt keine Rolle. Ich muss bereit sein. Wisst ihr, warum glauben wir, dass ausgerechnet die Generation, die Gott mehr ins Gesicht lästert wie jede andere, dass die im Gegensatz zu unseren teilweise ehrlichen, anständigen, gottesfürchtigen Vorfahren, die durch die Weltkriege mussten, dass wir ausgerechnet die Generation der lockeren, zuchtlosen, gottlosen, lästerlichen, dass wir ohne das, dass wir davonkommen. Gott ist gerecht. Wenn die durch mussten, dann müssen wir zweimal durch. Wisst ihr, das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Ihr glaubt doch nicht, dass Gott diese freche, lästerliche Generation davon lässt. Er lässt die davon. Er ist ein gerechter Richter. Die Bibel sagt, ich muss in Christus bleiben. Und in 1. Thessalonicher 5, 23, so Gott will, werden wir es ja auch studieren, sagt die Bibel, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Heiligung! Im Jakobus 5, Vers 8 sagt er, stärkt die Herzen, denn er ist nahe. Im Lukas sagt er, wenn es anfängt zu geschehen, dann seid vorsichtig. Die Bibel sagt in die Evangelien generell, dann erhebet eure Häupter. Und in Matthäus 24 sagt er, seid bereit, dass der Dieb nicht in euer Haus einbricht. Ich möchte am Schluss ganz einfach etwas sagen. Es ist für mich so ein schönes Bild. Offenbarung 5,5. Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel David, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Der Jesus hat zwei Funktionen, zwei gewaltige Funktionen. Er ist der Erlöser des Lamm Gottes und er ist der Richter dieser Welt. Er ist letztendlich das Lamm Gottes und der Löwe von Juda. Angesichts der Situation, dass jeder von uns jederzeit umfallen und tot sein kann, sterben kann, angesichts dessen, dass die Gewitterwolken schon so gewaltig sind, dass der Blitz sich aus meiner Sicht relativ schnell entladen könnte. Also es kann hier relativ schnell passieren. Und spätestens, wenn der Herr Jesus den Ölberg vertritt, ist es aus. Dann wird auch die Hälfte der Menschheit weg sein. Wisst ihr, ihr müsst es nicht vorstellen, dass man sagt, jetzt kommen da Truppen und dort Truppen, dann gibt es einen großen Krieg wie im Zweiten Weltkrieg, 6 Jahre lang zerfleischen. Das läuft heute anders. Es läuft halt mit einem Laptop, wo man auf Enter drückt. Du drückst beim Laptop auf Enter. Und dann geht die strategische Atomwaffe hoch und dann ist die Hälfte der Menschheit ausgelöscht. So schnell geht es, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das zweite Mal, glaube ich, brauchst du bloß ein Viertel. Ist von daher, kann das alles blitzartig gehen. So schnell kann man gar nicht gucken. Und jetzt sagt die Bibel für die Gläubigen, soll ich jetzt Angst kriegen? Sie sagt was Wunderbares. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, wenn ihr eine kurze Zeit, wenn es sein muss, das heißt, wenn es der Wille Gottes ist, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihr liebt ihn, oder ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch freuen, freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Er sagt, wir werden uns mit unaussprechlichem Jubel freuen, wenn die letzte Posaune erschallt, wenn der Herr Jesus kommt. Die Frage ist relativ einfach. Markus 13, Vers 9. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wisst ihr, ich frage mal ganz eiskalt. Ich lebe als normaler Mensch in dieser Welt. Aber als ich mich mit der Frage neu auseinandergesetzt habe, bin ich erschrocken. Wisst ihr warum? Wir haben überlegt, wie sehr lebst du selber als Gläubiger in dem Bewusstsein, dass jede Sekunde aus sein kann? Wie sehr lebst du in dem Bewusstsein, dass hier die Endzeit-Szenarien blitzschnell einschalten können? Das merkst du gar nicht. Wenn heute jemand auf den Laptop auf Enter drückt für die Bombe, das kriegst du gar nicht mit. Da geht die Bombe vielleicht hoch bei uns in der Nähe, wir haben ja militärische Anlage ohne Ende, und du merkst es nicht einmal. Du liegst im Bett und schläfst und wachst auf in der Ewigkeit. Und dann ist die Frage, wo wachst du auf? Oder du kriegst noch viel von dem Endzeit-Szenario mit und du siehst die sichtbare Wiederkunft Jesu auf der Ölberg. Oder du siehst, erlebst die Entrückung, die dann erst selbe Sekunde vorher passiert. Das alles kann passieren. Selbst wenn die andere recht hätte und die Entrückung ist schon, wie ich sie jahrelang auch geglaubt habe, ist schon bei Offenbarung 11 und du musst bestimmte Dinge nicht mitmachen. Das davor wird schon so schrecklich sein. So schrecklich, dass du es dir nicht vorstellen kannst. Aber wenn du hier zugrunde gehst, ja, was ist dann? Wisst ihr, was ich da erinnert wurde? Menge hat in seiner Bibel was reingeschrieben. Ja, denke ich, der Mann ist zwar ein Philologieprofessor gewesen, hochintelligenter Mensch, aber kindlich war er eifältig. Er hat reingeschrieben, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wir haben nur eine Chance. Ich bin heute, dazu, wo man nur sein Herz zum Jesus erheben, bin heute in Ordnung mit Gott und Menschen. Und dann ist mir es völlig egal, was passiert. Wisst ihr, dann kann die Endzeit, kann Recht haben, wer Recht haben will. Im günstigsten Fall oder im ungünstigsten Fall, eines ist sicher. Ich werde mich jubelnd freuen, wenn er kommt. Ob ich dann als Toter auferstehe und ihn sehe, oder als, ob ich als Lebender entrückt werde und ihn sehe, das ist egal. Spielt keine Rolle. Aber ich muss bereit sein, heute. Heute. Jesus errettet mich jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Wann muss ich bereit sein? Jetzt. Dann hört das ganze fromme Getue, das ganze fromme Gezerfel, die ganze Streitigkeit, alles das Subjektive, das Menschliche, was jeder in seinem Schädel drin hat, das ist weg. Wisst ihr, wenn es gilt, wenn es losgeht, spielt das alles keine Rolle mehr. Da muss ich jetzt in Ordnung sein mit ihm. Da gibt es nur einen Weg. Das, was geleugnet wird, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Jesus allein. Und dann habe ich für niemand Angst, Endzeit. Niemand. Wir werden im Triumph durchgehen, werden uns jubelnd freuen. Er sagt, wenn du vorher ein bisschen Trübsal hast, sagt er, freu dich, ist Bewährung deines Glaubens. Reg dich nicht auf, du wirst dich jubelnd freuen. Ich möchte beten. Herr Jesus, möchte dir einfach danken für diese große, gewaltige Erlösung und dass du uns in deinem Wort nicht im Zweifel lässt, wie das letztendlich über die Menschheit kommen wird. Wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Fallstrick, wie die Wehe über eine schwangere Frau. Wenn alle schreien, Friede und Sicherheit, dann wird das Elend über uns kommen. Aber wohl dem, der nicht zu dieser Welt gehört, und wohl dem, der in dir geborgen ist, der gerettet ist durch dein kostbares und teures Blut, der deine Stimme gehört hat, als du riefst. Ich möchte einfach bitte, schenk das in unserer Mitte der Letzte, der noch nicht dazugehört, dass er gerettet wird. Und ich bitte auch, dass der Letzte in unserer Mitte, der gläubig ist, aber rumspielt, dass er aufhört und dass wir bereit sind, wenn du kommst, dass wir uns jubelnd freuen, wenn diese Bewährung unseres Glaubens geschieht, wenn es dein Wille ist, dass wir dann letztendlich überwindet durch dich, der du alles getan hast. Und dafür danke ich dir. Amen.